Deutschlandfunk Nova. Update.
US-Präsident Donald Trump ist in Israel und kaum angekommen, verbreitet er Optimismus für den Nahost-Friedensprozess.
During my travels in recent days, I have found new reasons for hope.
Er habe auf seiner Reise in den letzten Tagen neue Zeichen der Hoffnung gesehen, sagte Trump. Der US-Präsident hat sich hohe Ziele gesteckt. Er will den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang bringen. Aber das ist nicht seine einzige Herausforderung. Trumps Besuch in Israel, das ist unser Top-Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
We have before us a rare...
Wir haben die seltene Chance, Sicherheit, Stabilität und Frieden für die Region zu erreichen.
Großes hat sich Donald Trump vorgenommen für seinen Besuch in Israel. Nichts Geringeres, als den seit Jahren zum Erliegen gekommenen Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Und er zeigt sich optimistisch, schon direkt am Flughafen von Tel Aviv, wo er von Israels Präsident Ruvi Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Vormittag empfangen wurde.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten für eine Zukunft, in der die Nationen der Region in Frieden leben und all unsere Kinder können aufwachsen, befreit von Gewalt und Terrorismus.
In ihren kurzen Reden sprechen auch Rivlin und Netanyahu vom Frieden. Rivlin erklärte, sein Land habe selbst in schwierigsten Zeiten nie den Traum aufgegeben, mit allen Nachbarn in Frieden zu leben. Netanyahu umriss die Bedingungen, die Israel an eine Friedenslösung stellt.
The peace we seek is a genuine and durable one.
Der Frieden, den wir erreichen wollen, ist wahrhaftig und belastbar. Dabei wird der jüdische Staat anerkannt, Sicherheit bleibt in den Händen Israels und der Konflikt endet für alle Zeiten.
Frieden im Nahen Osten, darin scheinen sich alle einig, wäre eine wichtige Sache. Nur wie man den erreicht, auch Trump hat dafür noch keine Ideen präsentiert. Der Besuch des US-Präsidenten hat im Vorfeld auch für Kritik gesorgt, besser gesagt sein Zeitplan. Trumps Team hatte nur 15 Minuten für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem eingeplant. Zu kurz meinen die einen, respektlos sagen die anderen. Am Nachmittag besuchte Trump als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in Jerusalem, privat und ohne offizielle Begleitung. Denn die Klagemauer steht im Ostteil Jerusalems auf besetztem Gebiet und ist damit völkerrechtlich gesehen nicht Israel. Seit einer guten Stunde sitzt Trump wieder mit Ministerpräsident Netanyahu zusammen. Bei dem Gespräch geht es möglicherweise auch um Trumps Plauderei gegenüber den Russen. Denen hatte er vor wenigen Tagen streng geheime Informationen verraten, die angeblich vom israelischen Geheimdienst kamen. Israel schweigt offiziell zu dem Skandal, aber wohl nicht hinter den Kulissen. Außerdem dürfte Israel auch nicht begeistert sein über Trumps Waffendeal in Milliardenhöhe mit Saudi-Arabien. Für Israel immerhin ein feindliches Land. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß zieht ein erstes Fazit von Trumps Israel-Besuch.
In den letzten Tagen hat es immer wieder Differenzen zwischen den USA und Israel gegeben. Aber beim heutigen Treffen zwischen Trump und Israels Staatspräsident Reuven Rivlin haben beide Seiten lieber Gemeinsamkeiten betont. Die harte Linie gegenüber dem Iran, die langjährige Freundschaft zwischen Israel und den USA und die Hoffnung auf Frieden in der Region.
Auch morgen wird es nochmal spannend. Dann trifft sich Trump in Bethlehem mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und hält vor seiner Abreise noch eine Ansprache im Israel-Museum.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Im Netz trauen die meisten User Donald Trump nicht zu, im Nahostkonflikt wirklich etwas bewirken zu können. Auf tagesschau.de schreibt Shanem: Ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, dass ausgerechnet der politisch ungebildete Elefant im Porzellanladen Trump es schafft, Israelis und Palästinenser zu Friedensgesprächen bewegen zu können. Trump, der Friedensstifter, nur wenn man Frieden mit Dollars kaufen könnte. Ähnlich sieht es Erik Müller auf Faznet. Ich bin ehrlich gesagt schon zufrieden, wenn er es bis morgen Abend schafft, keinen neuen Krieg auszulösen, keinen bestehenden zu verschlimmern und keine weiteren eigenen Agenten in Gefahr zu bringen. Und auch Erika Schlobis ist auf Focus.de pessimistisch. So verschieden die Versuche seiner Vorgänger auch waren, anhaltenden Erfolg hatte niemand und wird auch niemand haben. Es sind nicht viele, aber einige Nutzer sehen Trumps Auftritt in Israel auch positiv. Zum Beispiel Pukio auf tagesschau.de. Trump macht das gut. Er scheint es zu verstehen, mit Vorsicht, aber Klarheit, die Freunde in Israel von ihrem extremen Nationalismus wegzubewegen. Und Deeskalator findet, der Versuch ehrt ihn. Ob er jedoch von Erfolg gekrönt ist, fragwürdig. Zu viele Hardliner auf allen Seiten haben ein gesteigertes Interesse daran, dass die Konflikte kein Ende finden. Dennoch muss ich sagen, wenn er den Lauf, den er bisher gezeigt hat, beibehält, ist dies die beste Aktion seiner bisherigen Amtszeit.
Was sonst noch wichtig war.
Mehr Sicherheit und mehr Gerechtigkeit in Deutschland. Das soll der Kern des neuen SPD-Wahlprogramms für die Bundestagswahl sein. Generalsekretärin Katharina Barley hat den Entwurf heute in Berlin vorgestellt. Die Sozialdemokraten wollen Familien besser unterstützen, den ländlichen Raum stärken, bessere Bildungsangebote schaffen und auf ein starkes Europa setzen. Die Konzepte für Rente und Steuern sollen erst in den nächsten Wochen vorliegen. Vorher sollen sie noch gründlich durchgerechnet werden. Mehr weiß unsere Reporterin Anja Günther.
Geplant ist, vor allem Bürger mit kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten. Familien sollen beispielsweise über eine Gebührenfreiheit in der Bildung und bei der Kinderbetreuung besser gestellt werden. Generalsekretärin Barley erklärte, zum Wahlprogramm hätten zahlreiche Änderungsanträge vorgelegen. Daher habe sich die SPD bezüglich der offiziellen Vorstellung des Programms heute zeitlich zunächst nicht festlegen wollen.
Im Vorfeld hatte es unterschiedliche Meldungen darüber gegeben, ob die SPD den Termin absagen oder verschieben will.
Nur einer Behörde, in der zuverlässig gegen Fehlverhalten vorgegangen wird, kann man bedenkenlos vertrauen.
Das ist das Motto von Berlins Innensenator Andreas Geisel im Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri. Eine Taskforce soll jetzt mögliche Aktenmanipulationen bei der Berliner Kriminalpolizei aufklären. Die Leitung hat Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann übernommen.
Diese Taskforce hat die Behördenleitung täglich und fortlaufend über den weiteren Gang der Dinge zu unterrichten. Und ganz wichtig natürlich für die weitere Aufklärung, die Taskforce wird alle Anfragen des Sonderbeauftragten unverzüglich erfüllen.
Es geht darum, dass Amri eigentlich schon einen Monat vor seinem Anschlag von der Berliner Polizei hätte festgenommen werden können, nämlich wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wurden aber offenbar Dokumente gekürzt und Texte verändert, um das zu verschleiern. Mit dem Manipulationsverdacht wird sich auch ein Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus beschäftigen. Darauf haben sich heute die drei Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke geeinigt. Er könnte seine Arbeit im Juli aufnehmen, wenn der Zwischenbericht des Sonderermittlers in dem Fall vorliegt. Die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU können in 4 Wochen losgehen. Die EU hat ihre Vorbereitungen dafür abgeschlossen und dem Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier offiziell das Mandat erteilt. Mehr von unserem Reporter Holger Rommann.
So sollen zunächst die Scheidungskonditionen festgeklopft werden, etwa die Rechte von EU-Bürgern, die in Großbritannien leben, oder ausstehende Zahlungen, die London noch begleichen muss. Sind diese sensiblen Fragen geklärt, könnte man sich gegen Ende des Jahres dem geplanten Freihandelsabkommen zuwenden. Am 29. März 2019 würde Großbritannien die EU dann verlassen.
Die Münchner Polizei hat einen riesen Einbrecher-Clan aufgedeckt, der offenbar deutschlandweit agiert. Der Bayerische Rundfunk berichtet, dass die Diebesbande etwa 500 Mitglieder hat. 20 davon wurden jetzt festgenommen in München, Gelsenkirchen, Hannover und Frankfurt am Main. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Mädchen und junge Frauen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecherinnen 3 bis 4 Mal pro Tag zugeschlagen haben. Wegen der weiten Verzweigung vermuten die Ermittler, dass der Clan für fast jeden 5. Einbruch in Deutschland verantwortlich ist. Die Mitglieder des Clans sind alle miteinander verwandt. Inzwischen sollen sie auch in Spanien aktiv sein.
Was noch wichtig wird:
Save Medicare, Medicaid and Social Security without cuts. Have to do it. Get rid of the fraud, get rid of the waste and abuse, but save it.
Medicare, Medicaid und die Sozialversicherung müssen erhalten bleiben. Das hat US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf gesagt. Und jetzt sieht alles ganz anders aus, denn die US-Regierung stellt morgen den Haushaltsplan vor. Und die Washington Post berichtet, gerade bei Medicaid, also bei der Krankenversicherung für Bedürftige, soll kräftig gespart werden. Es geht um 800 Milliarden Dollar binnen 10 Jahren. Aktuell beziehen etwa 70 Millionen US-Bürger Medicaid-Leistungen. Unter Barack Obama war das Programm noch ausgeweitet worden. Der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, sagt, der Haushaltsentwurf zeige Trumps wahres Gesicht. Die Wahlkampfrhetorik sei nur ein trojanisches Pferd gewesen, um eine stramm rechte Politik umzusetzen.
Und sonst in der Welt?
In der nigerianischen Hauptstadt Abuja haben 82 Schülerinnen aus der Ortschaft Chibok erstmals ihre Eltern wiedergesehen. Sie waren im April 2014 mit mehr als 100 anderen Mädchen von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram entführt worden. Jetzt sollen sie so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat und auch wieder zur Schule gehen. Weltweit hatten Aktivisten für ihre Freilassung demonstriert. Sie wurden jetzt gegen 5 inhaftierte Boko Haram-Kommandeure ausgetauscht. Menschenrechtsorganisationen fordern von der nigerianischen Regierung, dass sie sich auch für die Freilassung der übrigen Chibok-Mädchen einsetzt. Beobachter gehen davon aus, dass viele von ihnen gezwungen wurden, Boko Haram-Kämpfer zu heiraten. Einige könnten auch als Selbstmordattentäterinnen missbraucht worden sein. Die Dresdner Sinfoniker können ihr Anti-Mauer-Konzert am 3. Juni in den USA nicht spielen. Die Behörden haben die geplante Veranstaltung in einem Park in San Diego aus Sicherheitsbedenken und zum Schutz von Vögeln abgesagt. Jetzt findet das Konzert nur auf der anderen Seite der Grenze im mexikanischen Tijuana statt. Die Dresdner Sinfoniker haben für den 3. Juni zu einem Aktionstag gegen Ausgrenzung und Nationalismus aufgerufen. Schauplatz soll die Grenze zwischen den USA und Mexiko sein. Künstler sind aufgerufen, den Tag mit eigenen Aktionen zu begehen und sie unter dem Hashtag Tear Down This Wall zu begehen. US-Präsident Donald Trump will an der über 3000 Kilometer langen Grenze eine Mauer bauen. In Shanghai haben das chinesische Staatsunternehmen Comac und die russische Firma UAC ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um ein neues Passagierflugzeug zu bauen. Das Flugzeug soll 280 Plätze haben und 12.000 Kilometer weit fliegen können. Damit wollen China und Russland Airbus und Boeing Konkurrenz machen. Sie wollen dafür umgerechnet gut 18 Milliarden Euro investieren. Schon im letzten Jahr hatten sich der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin auf das Joint Venture geeinigt. China will eine nationale Flugzeugindustrie aufbauen. Erst Anfang des Monats war das erste in China gebaute Verkehrsflugzeug zu seinem Jungfernflug gestartet.
Wissensnachricht.
Die Welt geht vor die Hunde. Nordkorea baut weiter an der Bombe. Trump ist der Klimawandel offenbar egal. Die Apokalypse steht also kurz bevor. Gut, dass wir ein bisschen vorbereitet sind, zumindest was den Fortbestand der Pflanzen auf diesem Planeten angeht. Auf Spitzbergen, gut 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, da steht ein gewaltiger unterirdischer Tresor mit Pflanzensamen vieler wichtiger Nutzpflanzen. Wenn alles vor die Hunde geht, dann sollen wenigstens die Pflanzensamen sicher sein für kommende Generationen. Allerdings gibt es da ein Problem mit Wasser, das da eindringt. Klaus Janssen aus der Wissensnachrichtenredaktion, gibt es in Spitzbergen überhaupt Wasser? Ich dachte eigentlich, da gibt es nur Eis.
Ja, sollte man meinen, knapp 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt. Aber auf Spitzbergen wird es auch wärmer. Die Temperaturen in der Arktis, die steigen ja doppelt so schnell wie im weltweiten Schnitt. Mhm. Deshalb gibt es auch auf Spitzbergen mal Wintertage mit Regen. Und gerade am Eingang dieses wichtigen Pflanzensamenarchivs, da ist der Permafrostboden durch die Bauarbeiten am Archiv ohnehin schon beschädigt worden. Und das ist nie so richtig wieder zugefroren. Ja, und jetzt hat es im Eingangsbereich dieses Stollens Probleme mit Schmelzwasser gegeben.
Ja, wie gravierend ist das? War das Pflanzensamenarchiv denn selbst in Gefahr?
Also die Betreiber sagen nein. Allerdings gab es durchaus Handlungsbedarf und das bei einem Bauwerk, das keine 10 Jahre alt ist. Mhm. Im Eingangsbereich zum rund 150 Meter tiefen Stollen ist die Elektroinstallation wieder rausgeholt worden, weil das eine mögliche Wärmequelle ist. Die Wände wurden da wasserdicht gemacht und Besucher dürfen auch kaum noch rein, weil ja auch der Mensch eine Wärmequelle ist und vielleicht muss der Eingang oder auch der Stollen sogar nochmal umgebaut werden. Das ist noch nicht ganz raus. Den Samen ging es jedenfalls die ganze Zeit gut.
Und das wird auch so bleiben. Das ist ja schließlich ein Nutzpflanzen-Backup für die ganze Menschheit. Wie sieht es denn da perspektivisch aus?
Also perspektivisch sagen die Forscher, es wird für ein paar Jahrzehnte halten. Mindestens auch, wenn die Klimaanlage da unten mal ausfallen sollte. Mit Klimaanlage minus 18 Grad, ohne immerhin noch minus 7. Also das sollte erstmal reichen. Ist nur die Frage, ob sich nach dem Atomkrieg oder so noch jemand daran erinnert, dass es da dieses tolle Pflanzensamenarchiv auf Spitzbergen gibt. Das ist ja ein bisschen ab vom Schlag.
Ja, wir bleiben in frischeren Regionen und gucken mal auf die Spitze des Mount Everest. Die sieht jetzt wohl etwas anders aus als gewohnt.
Ja, da ist wohl was abgebrochen. Der unter Bergsteigern sehr bekannte Hillary Step. Das ist ein 12 Meter hoher Felsvorsprung. Der hat jahrzehntelang Bergsteiger ein bisschen geärgert. Das war nämlich das letzte große Hindernis vor dem Gipfel, wenn du die Südroute nimmst. Mhm. Aber der Hillary Step, der ist jetzt wohl weg. Warum, weiß keiner so genau. Ein britischer Bergsteiger sagt jetzt, das Hindernis ist weg. Vielleicht ist er ja beim großen Erdbeben in Nepal 2015 was abgebrochen. Das war bis jetzt unklar, weil üblicherweise eine dicke Schneedecke darüber liegt. Ist vielleicht also nicht gesehen worden. Aber jetzt sieht es so aus, als sei der Gipfel des Mount Everest tatsächlich ein bisschen einfacher zu erklettern.
Sehr schön. Vom Gipfel der Welt geht es weiter nach Harvard, Elite-Uni und seit kurzem auch Rap-Hochburg.
Naja, also immerhin hat da ein Harvard-Student, Obasi Shaw, seinen Abschluss gemacht und seine Abschlussarbeit war ein Rap-Album. Okay. Im Fach Englisch hat er dafür die zweitbeste überhaupt mögliche Note bekommen. Shaw rappt da vor allem über die Probleme von Schwarzen in den USA. Der Student sagt übrigens, dass er das Ganze schon als Hochkultur ansieht, so im Geiste von alter englischer Poesie. Bei seinem Album hat er sich von den Canterbury Tales inspirieren lassen. Das sind englische Erzählungen aus dem 14. Jahrhundert.
Vielen Dank, Klaus Janssen.
Wetter.
Der Tag geht fast überall sonnig zu Ende, nur in den Alpen kann es gewittern und die Nacht bleibt mild und morgen ist es dann vor allem im Osten und Süden Deutschlands sonnig, nur im Westen und Norden wird es bewölkt und am Nachmittag kann es regnen. Maximal gibt es dazu 28 Grad. Das war das Update, ich bin Jakob Vogel, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.